ist aus und der FC Schalke 04 ist deutscher Meister. Ist das so? Das Spiel in Hamburg ist noch nicht zu Ende. Zu früh. Bayern spielt doch.
Wir haben das 1-0 gekriegt und ich habe nichts gedacht in dem Moment. Ich habe gedacht, es geht bestimmt noch 3 Minuten und wir müssen weitermachen. Wir müssen weitermachen, wir dürfen nicht aufgeben.
Ein Freistoß, jetzt kommentiere ich in das Spiel hier aus Hamburg mit, obwohl ich ja hunderte von Kilometern weg sitze.
Der FC Bayern ist Meister!
Ich fasse es nicht. Alle auf den Platz und Mahitzfeld jetzt auch auf den Platz. Das gibt es nicht. Ich habe so etwas noch nicht erlebt.
Boah. Fußball ist Geschichte und deshalb reden wir heute darüber.
Ja, Fußball sind vor allem Live-Kommentare.
Eieiei, Hans, wie hast du die alle in meinen Laptop hier reingekriegt?
Ja,
herzlich willkommen zur Folge 89 und für jeden Fan von Nachholspiel, der jetzt denkt, hä, Moment, da haben die doch schon mal drüber geredet, kann ich nur sagen, ja und nein. Denn Hans...
Ja, wie Oliver Kahn nach diesem Spiel sagte und auch sicherlich währenddessen zu einem oder zu allen Mitspielern, weiter, immer weiter. Das berühmte Kahn-Zitat, was ja sicherlich auch durch die Erfahrungen aus der Mutter aller Niederlagen geboren wurde. Du hast völlig recht. Wir haben natürlich im letzten Jahr Mai, haben wir damals auch mit Daniel in der Konstellation über diesen Tag gesprochen, über den 19. Mai und so gesehen die Schalke-Perspektive beleuchtet, denn wir wissen alle, Schalke ist der Meister der Herzen. Die 4 Minuten im Mai. Rollo Fuhrmann war damals zu Gast und auch Sky-Reporter Dirk Große-Schlamann. Rollo Fuhrmann, der sich ja selber als Meistermacher bezeichnet, aufgrund seines eher unfreiwilligen Fauxpas, dass er eben gesagt hat, in Hamburg ist das Spiel abgepfiffen und ihr seid deutscher Meister. Und daraufhin ist ja dann bei vielen Schalkern wirklich dieser Jubel ausgebrochen und am Ende musste es dann Rudi Assauer wieder zusammenkehren, beziehungsweise die geschundene Schalke-Seele an diesem Tag dann umso mehr trösten. Heute wollen wir über den 19. Mai 2001 sprechen und die Bayern-Perspektive beleuchten. Denn dank eines Freistoßes in der allerletzten Sekunde, das haben wir eben von Marcel Reif gehört, wurde Schalke 04 diese Meisterschale noch aus den Händen gerissen. Wir werden das nicht alleine machen. Wir werden zurückreisen in den Volkspark, in das Volksparkstadion in Hamburg und werden mit Marcel Reif telefonieren. Den rufen wir gleich an. Und wir haben den wahren Meistermacher zu Gast bei Nachholspiel. Also, lieber Rollo, im Herzen bist du es natürlich auch.
Der Meistermacher der Herzen.
Ja, absolut. Und ich würde euch auch alle zu Hause bitten, hört echt nochmal in Folge 39 rein, denn Rollo Fuhrmann in der Form seines Lebens. Mit auch tollen Anekdoten über das eigentliche Ereignis hinaus. Ne? Hashtag Wellensittiche und Eishockey. heute sprechen wir aber mit Patrick Andersson, denn der ist mit seinem Freistoßtor natürlich der Meistermacher für die Ewigkeit 90 plus 4. Selten wurde eine Meisterschaft in der Nachspielzeit entschieden. Ja, Mario, du bist ja Bayern-Fan. Ich weiß, dass du dich wochenlang auf diese Folge gefreut hast. Und
jahrelang.
Die erste Frage, die man dir immer stellen muss, warst du im Stadion?
Nein, ich war 13 Jahre alt und ich kann mich daran erinnern. Ich weiß noch ganz genau, wo ich war. Das war nämlich auf der Rückfahrt von einem Jugendspiel. Ich saß hinten im Auto auf der Rückbank in der Mitte. Ich weiß es wirklich, als wäre es gestern. Das ist eines der Erlebnisse, von denen man hinterher noch weiß, wo man war. Ich saß zwischen zwei C-Jugendspielern eingeklemmt auf der Rückbank und habe es im Radio gehört.
Und bist wahrscheinlich ähnlich aus dem Sattel gegangen wie Marcel Reif oder... Wie habe ich mir das vorzustellen? Also ich meine, im Auto ist man ja ein bisschen beengter.
Einer meiner besten Freunde ist Dortmund-Fan, der saß neben mir, der war jetzt nicht so begeistert und sein Oberschenkel hat ganz schön was mitmachen müssen, weil ich rumgetrommelt habe. Aber auf der anderen Seite saß ein Bayern-Fan, also das war dann schon ganz gut. Aber ich werde es echt niemals vergessen. Ich weiß sogar noch, wo ich war, also wo das Auto sich zu dem Zeitpunkt befunden hat, als das Tor gefallen ist. Das ist wirklich so eine Geschichte, das werde ich niemals vergessen.
Olli, wir zwei haben in der letzten Folge über dieses Thema, also letztes Jahr im Mai, bereits berichtet, wie wir dieses Spiel erlebt haben. Bei mir ist dieser tolle Begriff Ameisensalat entstanden und du bist springend durchs Wohnzimmer als Barbares in der 90.
das 1-0 erzielt hat. Genau, als Barbares das Tor gemacht hatte, denn ich war ich bin Dortmund-Fan, aber jetzt nicht so einer, der immer sagt, der so dogmatisch gegen Schalke ist. Und in dem Moment war für mich irgendwie klar, okay, dann aber wenigstens nicht die Bayern. Also für mich war irgendwie, Mario, sorry, aber ich dachte damals, okay, es wäre doch mal schon cool, okay, irgendwie, wenn die Schalker packen würden, denn die Schalker hatten ja auch echt, wie ich fand, 1, 2, 3 wirklich geile Spieler in der Mannschaft. Und deswegen dachte ich damals, ja, nee, dann bitte Schalke. Dass dann noch dazu kam, dass einer meiner absoluten Lieblingsspieler, all-time würde ich sagen, Sergej Barbares, dieses Tor gemacht hat, das hat natürlich dem Ganzen die Krone aufgesetzt. Und dementsprechend sauer war ich auch wirklich, als Schober dann den Ball in die Hand genommen hat und Anderson, wie er uns ja gleich auch berichten wird, wie wild diesen Ball reingekloppt hat. Also, ja.
Also eins muss ich gleich noch ganz kurz dazu sagen, weil jetzt wahrscheinlich alle denken, okay, 19. Mai scheint ein Glückstag zu sein für die Bayern, aber 2012, das Finale der Horm war auch am 19. Mai.
Also richtig, ja.
Da hat sich dann einige Jahre später nochmal alles geändert.
Ob Patrick Anderson zu Effenberg auch gesagt hat, on and now goal?
Oh. Ja, das wird uns gleich berichten. Leute,
ich bin also sehr gespannt.
Es gibt sehr, sehr viele Geschichten rund um diese Szene in der 94. Minute, die wir gleich alle von ihm hoffentlich erfahren werden. Ich bin sowieso komplett aufgeladen mit diesem Thema, denn das Ganze ist ja 20 Jahre her und anlässlich dieses Jubiläums habe ich Patrick in Stockholm besucht. Deshalb auch der gute Draht, dass er heute bei Nachholspiel uns dann nochmal von diesem besonderen Erlebnis erzählen wird. Und ich habe ganz viele Sachen im Rahmen der Recherche und Vorbereitung erfahren, die ich so auch noch gar nicht kannte. Und wenn man sich die Saison mal anschaut, also wir müssen mal so ein bisschen ausholen, warum kam es zu diesem spannenden Saisonfinale? Wir sind im Jahr 2021, der FC Bayern ist gerade zum 9. Mal Meister geworden. Und
selbst, in Folge.
Und selbst du als Dortmund-Fan kannst dir wahrscheinlich eine BVB-Meisterschaft aktuell nicht wirklich vorstellen, weil die Bayern einfach immer liefern und vor allem gegen die kleinen Mannschaften, gegen die sich ja dann Dortmund oder Leverkusen oder auch Leipzig oft schwer tun, immer 3 Punkte holt. Und in dieser Saison war das schon fast außergewöhnlich, denn man hatte am Ende 9 Saisonniederlagen.
Ui.
Ist schon viel. Man muss fairerweise sagen, auch Schalke 04, ich habe mir die Tabelle ausgedrückt, hatte 8 Saisonniederlagen. Also war eher so eine...
Aber ist doch cool, es gab nicht so diese genau, krasse Dominanz.
Also man könnte jetzt sagen, Dominanz, es war so eine Rumpelmeisterschaft, aber es war irgendwie auch cool, weil einfach das Ganze viel ausgeglichener war, als es heute der Fall ist. Und die Bayern haben gegen Mannschaften verloren wie Rostock, Cottbus, Unterhaching. Dann haben sie auch im Rückspiel gegen Rostock verloren, 2 Niederlagen gegen Schalke. Es war ja nicht wirklich so der Flow drin beim deutschen Rekordmeister. Ottmar Hitzfeld hatte versucht, so seine Standardformation in der Defensive zu finden, hat sich da aber schwer getan. Die einzige Konstante war, klar, weiter, immer weiter, Oliver Kahn. Und dann war eben auch in der Champions League. Oft sagt man ja, wenn es in der Liga nicht läuft, dann hast du zumindest irgendwie in den internationalen Pokalen irgendwie eine bessere Form. Aber auch da haben sie sich richtig schwer getan und auch eine Niederlage gegen Lyon kassiert.
Oh ja.
Und dann ist Franz Beckenbauer für seine Verhältnisse der Kragen geplatzt.
Das hat nichts mehr mit Fußball zu tun. Also bitte schleunigst darüber nachdenken und euer Spiel komplett umstellen. Weil sonst haben wir wirklich noch Probleme. Tut mir leid, wenn ich das so schonungslos sagen muss. Wenn einer Nachhilfeunterricht braucht, dann werde ich ihm noch ganz was anderes sagen. Also ich stehe auch heute noch und die nächsten Tage zur Verfügung.
Ja, ich finde das ja immer krass bei diesen Reden auf diesem Bankett. Ne? Du bist abgeschlagen vom Spiel und willst, ja, ich glaube, nicht mal mehr wirklich was essen und auch in dem Fall als Leistungssportler vielleicht auch nicht wirklich was trinken. Willst einfach nur ins Bett und dann stehen da halt irgendwie die oberen 2, 3, 4 deines Vereins, halten alle noch Reden. Dann sind da Sponsoren und wichtige Leute, VIPs und Prominenz und die wollen ja alle noch irgendwie noch einen erzählen, wie das bei ihnen damals war in der C-Jugend. Ich stelle mir das so nervig vor. Und wenn dann Franz Beckenbauer so einen ausholt, also das ist ja die bis heute für mich jedenfalls bekannteste Bankettrede.
Aber er bietet ja, also klar, ironisch, Beckenbauer-like, so eine Audienz beim Kaiser an.
Ja, ja.
Also wer es doch nicht,
ist, kommt vorbei.
Wer es doch nicht verstanden
aber es
hat,
nicht schlimm, wenn nichts wäre.
So. Bekommt dann nochmal einen auf die Löffel, also ja, persönlich dann. Ja, also sagen wir mal so, es war natürlich, wie wir jetzt ja auch schon herausgehört haben, angesichts der vielen Niederlagen, keine wirklich souveräne Meisterschaft der Bayern. Es war die 17. der Vereinsgeschichte, die 3. in Folge. Das war natürlich schon irgendwo mal wieder eine historische Leistung des FC Bayern. Das hatte man zuvor, glaube ich, nur 2 Mal geschafft. Und naja, wenn man wie wir hier bei Nachholspiel wissen, mal die anderen beiden Meisterschaften nimmt, also zumindest die im Jahr zuvor. Hashtag Vizekusen, Torben Hoffmann und Champagner. Das
war eine tolle Folge.
In der Gatorade-Pulle. Da war das auch schon denkbar knapp. Ja. Die Frage ist, was war los mit den Bayern in dieser Zeit, Mario?
Tja, was war los? Am Ende haben sie es immer wieder hingedreht. Das muss man natürlich auch irgendwie der Mannschaft zugute halten. Aber ich habe gerade dran gedacht, 99 war ja dann in dem Fall die erste der drei Meisterschaften. Das war ja auch so ein wildes Jahr mit dem Champions-League-Finale in Barcelona, über das wir auch schon gesprochen haben. Also das waren wirklich ganz, ganz wilde Jahre. Die Bayern haben es vielleicht nicht in jedem Jahr davon hundertprozentig verdient gehabt, Meister zu werden. Aber andererseits kann man natürlich auch sagen, wer nach 34 Spieltagen dann doch oben steht, hat es irgendwie doch auch verdient, weil er ja über einen langen Zeitraum doch gut gewesen sein muss.
Ja, man kann sagen, sie haben dann so an den letzten Spieltagen, also wenn wir mal das Ganze so mit der Zielgeraden irgendwie vergleichen wollen, haben sie dann doch nochmal angefangen, so in den dritten, vierten Gang zu schalten, auch wenn es ein bisschen ruckelig war. Denn es war dann so ein bisschen die Meisterschaft der späten Tore. Am 32. Spieltag hatten sie in Leverkusen ganz knapp mit 1:0 gewonnen. Der Treffer fiel in der 87. Minute.
Boah. Okay.
Der vorletzte Spieltag ist eigentlich für das gesamte Thema schon sehr, sehr wichtig, denn Schalke war Tabellenführer, hatte sich eine sehr peinliche, unnötige Niederlage gegen das abstiegsbedrohte Stuttgart geleistet und die Bayern hatten wieder sehr spät gewonnen. Gegen Kaiserslautern, letzte Folge, ole ole.
Alexander Zickler war.
Alexander Zickler wurde eingewechselt von Ottmar Hitzfeld.
Das war das, was fast zeitgleich war, gell?
Krasimir Balakow für den VfB, glaube ich.
Ja, genau.
Und innerhalb von 3 oder 5
Sekunden. Ich
habe gerade
überlegt, ob das in der Saison war oder ob es vielleicht in der Saison davor war, aber es war das, ja.
Und wir hatten in unserer ersten verrückteste Meisterschaft der Bundesliga-Geschichte-Folge, letztes Jahr im Mai, hatten wir eben auch die Live-Calls von diesem Spieltag. Damals gab es ja schon schön die Konferenz und wenn man die hört, denkt man, hey, das kannst du gar nicht mehr toppen, weil die da schon so aus dem Häuschen gegangen sind. Ich glaube, Tom Beyer und Hansi Küpper waren es damals, die wirklich alles reingelegt haben. Denn man muss ja auch sagen, Schalke hatte, wie ich eben schon erzählt hatte, zweimal die Bayern geschlagen. Und ich finde, allein das ist ja schon die Legitimation, dass du am Ende Meister werden solltest.
Und das ist auch genau übrigens der Grund, warum, wenn sich das jährt, so wie jetzt auch nun wieder, dieser 19. Mai, wenn dann bei Twitter die ganzen Schalke-Fans sich wieder aufregen darüber, dann sofort viele Bayern-Fans kommen und sagen, aber Leute, nehmt doch mal dieses Spiel raus, guckt doch die Woche davor. Ihr habt gegen Stuttgart Angsthasenfußball gespielt, weil ihr dachtet, bloß keinen Fehler machen. Und das ist der Unterschied eben, was nicht nur heute, sondern vielleicht auch damals den FC Bayern zu allen Vereinen, die nicht der FC Bayern sind, unterschieden hat. Die einen haben Bock zu gewinnen und die anderen haben Angst zu verlieren.
Und was ich finde, das sage ich jetzt nicht als Bayern-Fan, sondern grundsätzlich, wenn eine Mannschaft über einen langen Zeitraum immer wieder beweist, dass sie kurz vor Schluss noch ein Tor schießen kann, dann ist das kein Dusel, sondern dann hat das auch mit Willen zu tun und mit dem Können und mit dem Vermögen, einfach nochmal eine Schippe draufzulegen, wenn es drauf ankommt.
Aber das Wort Motivation finde ich jetzt sehr, sehr spannend. Darüber werden wir auch gleich mit Marcel Reif sprechen. Wenn du denn als deutscher Rekordmeister gegen Mannschaften wie Cottbus, Rostock, gegen Unterhaching verlierst.
Würde man beim BVB von Mentalitätsproblemen sprechen.
Genau, Marco Reus hätte es sich längst von Ecki Häuser auf den Unterarm tätowieren lassen. Aber was, also da muss man ja schon irgendwo in die Köpfe der Spieler reingehen, denn ich meine, jeder weiß, was heute passieren würde, wenn die Bayern 2-3 Mal gegen eher unterklassige Mannschaften in der Liga verlieren würden. Wir haben jetzt Beckenbauer gehört, natürlich war die Stimmung insgesamt nicht so gut. Man kann auch sagen, es war immer noch so ein bisschen die Traumabewältigung, was 99 und das verlorene Champions-League-Finale angeht. Trotzdem hatte man jetzt nicht das Gefühl, hey, letzter Spieltag, die spielen jetzt in Hamburg. Hamburg war, also stand besser da als heute, so viel kann man verraten, aber Hamburg war so, also war gesichert, hatte nach
Mittelklasse,
oben,
ne?
Ja, hatte nach oben nichts mehr zu melden und trotzdem, klar, Volksparkstadion auch immer unangenehm für gegnerische Mannschaften. Aber dieser vorletzte Spieltag hatte den Bayern eben dann die Tabellenführung beschert und man stand dann eben auf Platz 1 und hatte 3 Punkte Vorsprung vor Schalke. Die aber wiederum hatten das bessere Torverhältnis. Die Rechnung also ganz einfach, Schalke musste zu Hause gegen Unterhaching gewinnen, letztes Spiel im Parkstadion, hört in die Folge rein, da schwärmt auch nochmal Dirk Große-Schlamann von der Atmosphäre und flucht über die Videowall, werden wir später noch hören. Und die Bayern mussten in Hamburg mindestens 1 Punkt holen, um diese Meisterschaft am Ende für sich einzutüten.
Was ja erstmal machbar klingt. Ne? Von HSV ja. geht es um nichts mehr. Ich glaube, unter Haching war damals, Hans, du hast hier die Tabelle so. Unter Haching ist abgestiegen, genau. Also im Endeffekt, ja, es klingt so, als wenn der FC Bayern, also als wenn alle davon ausgegangen wären, klar, Bayern zieht das Ding. Aber wenn es dann halt sich so entwickelt, wie es sich entwickelt hat.
Ja, schwierig. Vor allem das eigentliche Geschehen war erstmal im Parkstadion, denn Schalke 04 lag mit 0:2 gegen, Olli, du hast es gerade schön aus der Tabelle abgelesen, gegen das abgestiegene Unterhaching. Und da dachte sich natürlich jeder, ey Leute, erstmal Hausaufgaben machen, ne? Mhm. So. Also auch da, Schalke hatte gegen andere Mannschaften am Stuttgart am Spieltag zuvor auch Schwächen gezeigt, sich aber in diesem Spiel, vielleicht auch, weil es der Fußballgott so wollte, auch wenn Rudi Assauer nach dem Ausgang gesagt hat, an den würde er nicht mehr glauben. Man wollte in diesem Stadion, in dieser historischen Stätte nochmal ein großes Fußballfest feiern und hat dieses Spiel gedreht und am Ende mit 5:3 gewonnen. Also Haken dran, Pflicht erfüllt. Bei den Bayern im Volksparkstadion stand es aber lange 0:0. Man kann auch sagen, viel zu lange 0:0. So, jetzt reisen wir zurück an den Ort, an dem die wohl verrückteste Meisterschaft der Bundesliga-Geschichte entschieden wurde, in der 90+4. Minute. Das Hamburger Volksparkstadion am 19. Mai 2001. Das wollen wir hier bei Nachholspielen natürlich nicht alleine machen, sondern mit dem Mann, der wirklich alles erlebt hat im Fußball und Spiele wie einzigartige Situationen allein schon durch seinen Kommentar für die Geschichtsbücher geprägt hat. Kommentatorenlegende Marcel Reif. Hallo.
Hallo, danke für die Legende. Ich darf aber sitzen bleiben und niemand muss auch mit meinem Ableben rechnen, obwohl Legenden eigentlich schon das zeitliche Segnen. Also los, genug kokettiert, auf geht's.
Herr Reif, Sie sind ja das zweite Mal hier bei uns bei Nachholspiel und in unserer ersten Folge hatten wir Ihnen auch schon gesagt, dass wir hier sehr oft über ja, Ihre Kommentare sprechen, denn auch in Hamburg am 19. Mai 2001 haben Sie in kurzen, prägnanten Worten einen Moment geschaffen, der für sehr viele Bayern-Fans pures Gold ist, für sehr viele Schalke-Fans natürlich ein Dolch ins Herz. Wenn Sie nach 20 Jahren an diesen Moment zurückdenken, wie oft schütteln Sie noch mit dem Kopf oder wie oft bekommen Sie noch Gänsehaut?
Naja, das mit der Gänsehaut schweift natürlich ab, aber das Kopfschütteln, das ist geblieben. Weil ich wirklich erst vor diesem Spiel ein paar Spiele kommentiert hatte und ein bisschen was gesehen habe und im Nachhinein ja auch dann nochmal 20 Jahre lang einiges geguckt habe. Ich muss zugeben, unmöglichere Situationen als diese fallen mir nicht ein. Also da legt jemand einen Ball hin und man denkt, ja, ist ja gut und weiter, was soll das jetzt? Bringen wir es hinter uns, feiern wir die Meisterschaft anderswo und damit hat es sich. So. Also das Kopfschütteln ist geblieben, weil es war wirklich eine, wenn von 99 Mal so, oder 100 Mal sowas probieren, ach, es ist mehr als 99 Mal. Es ist eigentlich unmöglich und dann ist es doch passiert und deswegen Kopfschütteln bleibt.
Sie hatten ja 99 auch die Mutter aller Niederlagen kommentiert, das verlorene Champions League Spiel gegen Manchester United und da hatte man ja gesehen, die Fußballwelt, dass in wenigen Sekunden sehr viel möglich ist. Jetzt zurück auf Hamburg geschaut, hatten Sie den Bayern überhaupt noch ein Tor zugetraut in diesen letzten Minuten?
Den Bayern musste immer ein Tor, oh, jetzt kommt aber eine richtige Schote, den Bayern musst du bis heute nicht geändert, immer ein Tor zutrauen. Nur die Situation gab es nicht her. Also das Spiel in Barcelona, das war ja im Spektrum drin. Natürlich kann die letzten Minuten, wenn du alles falsch machst, was du falsch machen kannst, dann kann kann das so passieren. Aber wenn eine Mannschaft so eine Mauer baut und davor hat jemand einen Freistoß und die Position war ja absurd, wenn es nur auf der Linie wäre, also wenn alle auf die Linie müssten, weil es weniger als 9 Meter sind, dann kann ich versuchen, das irgendwie auf Augenhöhe irgendwo, dass sie die Köpfe einziehen. Aber hier, das eine normale Mauer, so weit zu nah am Tor, es gab die Lücke nicht. Es gibt kein, deswegen, nein, in diesem Moment hat die Bayern kein Tor zugetraut.
Wir haben jetzt hier schon darüber gesprochen, dass es am Ende keine wirklich souveräne Meisterschaft war, was natürlich klar ist, wenn man sie in der 90. plus 4 Minute entscheidet. Oliver Kahn hatte aber vor diesem Finale gesagt, bis auf die Bayern-Fans ist ganz Deutschland gegen uns. Ein schöneres Gefühl gibt es nicht. Und trotzdem waren die Bayern im Spiel so zurückhaltend. Woran lag das?
Ach, weil die wahrscheinlich selber nicht mehr. Nach so ein paar Minuten hattest du das Gefühl, oh, das zieht sich jetzt ein bisschen. Ich glaube, sie kriegen es nicht gebacken. Das ist mal so eine Saison, damit es nicht funktioniert. Und den Bayern-Dusel, den hatten ja andere auch schon damals wieder rausgekramt, gesagt, Mensch, mach bloß auf, dass sie nicht wieder so einen Dusel haben. Nein, das Spiel schmeckte nicht nach, das kriegen wir schon noch hin, sondern es zog sich, dann fällt das Hamburger Tor und da hattest du das Gefühl, nee, das war's. Und genauso habe ich es auch kommentiert und du machst dich ja dann auch so im Kopf schon so ein bisschen auf den Abgesang bereit und du überlegst dir so Formulierungen und so ungefähr, ja, da legst du Schwerpunkt und das, also nicht, weil ich, für mich war es wichtig, diese Dinge zu tun, die Welt hätte sich auch weitergedreht, wenn ich es nicht kommentiert hätte, aber ich für mich selber mache sowas dann und dann machst alles, sortierst alles, was alles da liegen und dann rutscht alles den Tisch runter, ist alles weg, weil die Dinge nun mal anders sind. Und Kahn, nun gut, also Oliver Kahn, alle Zitate von Oliver Kahn müssen wir jetzt hoffentlich nicht rausholen. Der hat vieles aus seiner Kraft und seinem Willen gezogen aus solchen Dingen. Dieses Wissen, wenn die Leute nicht gepfiffen haben, hat der gesagt, sag mal, so kann ich nicht spielen. Deswegen eine Saison, so wie wir jetzt haben, diese Corona-Saison ohne Zuschauer, wäre für einen Typen wie Oliver Kahn doppelt schwer geworden. Weil der sagt, ich brauchte alle Bananen, die da flogen, ich brauchte alle Verbalinjurien, jede Beschimpfung und ich brauchte unmögliche Situationen. Ob er allerdings, und jetzt wieder zurück zum Kick, ob er, als der Anderson anlief, gedacht hat, ich glaube, jetzt passiert's, das wage ich dann doch auch zu bezweifeln. Dazu hatte er doch ein bisschen zu viel Ahnung von Fußball.
Herr Reif, wir sprechen ja jetzt in erster Linie über das Bayern-Spiel beim HSV. Wir haben auch Ihren Kommentar dazu schon gehört. 4 Tage später war ja nochmal ein kleines Fußballspiel in Mailand, das Champions-League-Finale. Auch da Kahn, die Bayern und so weiter, Sie wissen es am besten. Wir kennen natürlich alle Ihren Kommentar dazu. An welches der beiden Spiele denken Sie heute öfter oder auch lieber zurück? Oder verschmilzt das vielleicht zu einem Gesamtkunstwerk, diese paar Tage?
Na, das verschmilzt inklusive des Barcelona-Spiels, dieser Mutter aller Niederlagen. Das alles verspielt so ein bisschen zu dieser Jahrtausendwende, weil da hatten die Bayern ein Spiel verloren, das sie gar nicht mehr gewinnen konnten, das in Barcelona. Dann haben sie eine Meisterschaft geholt, die du gar nicht holen kannst. Und dann so dieses, wir reparieren das, diese Champions League-Geschichte. Wir haben diese Meisterschaft geholt, against all odds, und jetzt werden wir auch die Champions League reparieren. Und das ist schon ziemlich einzigartig. Das fiel mir jetzt im letzten Sommer in Lissabon bei dem Turnier ein. Da hatte ich auch so das Gefühl, die Saison war so eine Missionssaison der Bayern. So auf so einer Mission, wo du dachtest, nee, die schlägt keiner. Die kannst du nicht sagen. So wie die, so konzentriert wie die sind und so fixiert und so fokussiert, wie das heute heißt. Und genau so ähnlich war das damals, glaube ich, so in Mailand, als sie Valencia geschlagen haben.
Sie haben ja seit dem 19. Mai 2001, haben Sie ja vorhin selber gesagt, viele, viele Jahre noch kommentiert und waren auch immer in den Stadien unterwegs. Welche Fangruppierung hat Sie eigentlich häufiger auf dieses Tor, auf dieses Spiel angesprochen? Die Bayern-Fans oder die Schalke-Fans?
Die Schalke-Fans weniger. Denn die hatten ihre bösen Buben ausgemacht. Mit Rolf Fuhrmann, der Kollege von Sky oder damals noch Premiere, der dort, glaube ich, verkündet hatte, in Hamburg ist es vorbei, ihr seid Meister, weil er selber nicht so mitgekriegt hatte und sich hat im Überschwang mitreißen lassen. Also den hatten die auf dem Kicker, mich weniger und Markus Merck, den Schiedsrichter in Hamburg, wegen der vermeintlichen Rückgabe oder doch nicht Rückgabe. Da war ich immer. In München galt ich so als, weiß ich nicht, aber jedenfalls habe ich ihnen kein Pech gebracht. In München konnte ich es mir immer aussuchen, entweder war ich der Bayern-Horster oder ich war für andere außerhalb Münchens war ich ein Bayern-Fanatiker. Das Schönste war mal, wir hatten ein Spiel in der Allianz Arena und draußen, wir haben immer so ein Büro, so einen Arbeitsbus, wo man sich zurückziehen konnte, rumsitzen, schminke. Und irgendwann kommt der Fahrer nach hinten und sagt, Herr Reitbrunn, ich bin mal nach vorne, da ist ein Fan draußen, der möchte was von Ihnen. Und ich gehe eine gute Autogramm sprechen. Also gehe ich vor, steht ein Ur-Bayer wirklich im Ornat mit Lederhosen und mit einem richtigen Schnurrbart und so, guckt mich nur an, hebt den Zeigefinger drohend und sagt, du Reif, halt aber einmal objektiv für die Bayern.
Herr Reif, ich muss Ihnen eine kurze Geschichte erzählen. Sie werden sich natürlich im Leben nicht daran erinnern, aber in der Saison, es war glaube ich 2003, 2004, als Werder Meister geworden ist in München, da saß ich als kleiner Fan, nicht weit entfernt von Ihrer Kommentatorenposition und in der Halbzeit, die Bayern waren furchtbar schlecht, bin ich zu Ihnen hingegangen und habe Sie darum gebeten, das Spiel doch bitte so zu kommentieren, dass wenigstens die Leute zu Hause denken, die Bayern wären gar nicht so verkehrt. Aber auch damals haben Sie zu mir schon gesagt, das wird richtig schwierig heute.
Aber ich will mir alle Mühe geben. Sie waren ein kleines Kind. Dieser Mann war ein wirklich gestandenes bayerisches Mannsbild. Und nach diesem Spruch, ich bin bei erstmal, habe ich den Spruch sortiert, wie jeder normale Mensch. Moment. Was sagt er? Und dann habe ich es im Kopf sortiert. Und in diesem Moment habe ich für alle Zeiten begriffen, was Fantum bedeutet. Und eine Diskussion mit einem Fan ist sinnlos, völlig sinnlos, weil der denkt mit dem Herzen, aber nicht mit dem Verstand. Und wenn du da versuchst, irgendwie wie rational die Dinge zu bequatschen, das geht krachenschief. Also halt einmal bitte objektiv für die Bayern rein. Gut, dachte ich. Jawohl, so machen wir es in Zukunft.
Herr Reif, kommen wir nochmal auf Hamburg und den 19. Mai zu sprechen. Ottmar Hitzfeld hat Jahre später gesagt, wenn Patrick Andersson diesen Freistoß nicht verwandelt hätte, dann hätte man auch später in Mailand nicht die Champions League gewonnen. Weil Sie eben sagten, dass für Sie das ein Gesamtkunstwerk ist, Ausgangspunkt eben 99 und dann diese Willensstärke, die die Bayern mit dieser Mutter aller Niederlagen entwickelt haben. Würden Sie die Theorie von Ottmar Hitzfeld teilen oder hätten Sie auch eine starke Bayern-Mannschaft gegen Valencia erwartet, wenn Sie diese Meisterschaft am Ende nicht mehr gewonnen hätten?
Also ich habe ja gerade erklärt, dass ich Fans nicht widerspreche und den Teufel werde ich tun, Ottmar Hitzfeld zu widersprechen. Ottmar Hitzfeld habe ich ein ungebrochenes, fast freundschaftliches Verhältnis. Insofern, Ottmar weiß, er wusste immer, was er redet. Die Mannschaft hatte auch die Charaktere und die Qualität. Und als Trainer, deswegen, er weiß es sehr viel besser, weil er war jeden Tag mit ihnen zusammen. Er hat mir später mal gesagt, ich wusste das, das kriegen wir hin. Das reparieren wir. Das wollen die und sie haben das Potenzial, sie werden es machen. Und das darfst du eine Mannschaft nur nicht daran hindern. Deswegen, ehrlich, so ähnlich hattest du doch auch das Gefühl, dieses verlorene Finale da Horm, dieser Schwachsinn. Das hat die Bayern letztes Jahr repariert. Und da hattest du auch das Gefühl, wie, was ich vorhin sagte, die schlagen. Den hast du ins Gesicht geguckt, wie die auf den Platz kamen. Auch vor dem Spiel schon. Wie willst du die schlagen? Und ähnlich kam es mir in Mailand damals vor.
Abschließend noch ein Satz zu Patrick Andersson, weil wir auch gleich noch mit ihm sprechen werden und Sie auch gerade über die Charaktere in dieser Mannschaft gesprochen haben. Effenberg, Kahn, Scholl. Andersson selber war nur 2 Jahre bei den Bayern, hat ein Tor erzielt. Das war eben dieser Freistoß. Verbinden Sie noch mehr mit Patrick Andersson, außer sein Last-Minute-Tor gegen den HSV?
Also er war ja auch nicht dazu da, Tore zu schießen, sondern er war dazu da, eine Abwehr zusammenzuhalten. Und fragen Sie doch mal in München heute mal nach, die Leute, die sich so ein bisschen auskennen im Club, was die denn so sagen zu Patrick, wenn wir den Namen Patrick Andersson nennen. Ein Musterprofi, ein hochanständiger Kerl, der eine Mannschaft führen konnte, ohne rumzuschreien. Also ich verbinde mit dem ausschließlich Positives. Aber wie gesagt, ich bin nur der Beobachter von außen. Fragen Sie mal intern bei den Bayern. Das ist einer in der Ahnengalerie, ganz sicher.
Marcel Reif, vielen lieben Dank, dass Sie uns den 19. Mai 2001 und die 94. Minute nochmal ja, so lebendig mit uns einfach nochmal dieses Kunstwerk am Ende nochmal aufgemalt haben. Wir werden gleich Andersson anrufen und ihm dieses Kompliment natürlich sofort weitergeben. Wir sind sehr gespannt darauf, was er sagt. Und wünschen Ihnen noch eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund und hoffentlich auf ganz, ganz bald wieder hier bei Nachholspiel.
Sehr gern. Alles Gute. Ciao.
So, bevor wir jetzt gleich den wahren Meistermacher von 2001
anrufen. Den Musterschüler, wie Marcel Reif erzählt
hat. Ja, also das ist wirklich schön gewesen, ne, ja. Was er da gesagt hat. Also das war natürlich auch für mich nicht ernst gemeint, dass man ihn jetzt mit seiner Anzahl an Toren irgendwie als Spieler bewerten soll. Aber
ist ja noch kurioser, ne, wenn du ein Tor erzielst und damit quasi auch eine ganze so mittelmäßige Saison vergessen machen kannst.
Der war nichts, der hat nur ein Tor geschossen.
Und das war irgendwie so ein Ding in der 94.
Ja, und
Minute.
Dafür hatte der doch so viele Spiele.
Gebraucht, der hat nur unentschieden gespielt.
Also wir haben ja eben mit Marcel Reif schon so ein bisschen über diesen Spielverlauf gesprochen. Also 90. Minute, Sergej Barbares, der sich am Ende der Saison auch mit Ebbe Sand die Torjägerkanone geteilt hat. Wie Oliver Welke bei Sat.1 damals sagte, ich glaube, die sägen die jetzt in der Mitte durch. hatte eben den HSV in Führung gebracht. Das war so ein bisschen der Wake-up-Call, wie man immer so schön sagt. Und die Bayern haben dann in Person von Oliver Kahn sofort eine Reaktion gezeigt. Also die Bilder sind bekannt. Oliver Kahn, muss man sagen, das hat ja auch Marcel Reif eben angedeutet, der hatte eh schon Hals, also vor dem Spiel, so wie immer, also Normalpuls. Aber das Ganze hatte man noch so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Ich will jetzt nicht in diesem Bild bleiben, entschuldigt bitte, aber man hatte so ein bisschen am Käfig gerüttelt. okay. Man hatte Olli Kahn angefüttert.
Ich will nicht in diesem Bild bleiben.
Ja, aber die HSV-Fans sind ja dafür bekannt, immer gute Sachen aufs Feld zu werfen. Hashtag Papierkugel. Und dem
aber darf ich ganz kurz was sagen? Es tut mir leid, aber wenn du gerade Käfig sagst, kennt ihr das, wie Oliver Kahn das Gedicht Der Panther vorliest?
Ja. Sollen wir das in die Shownotes packen?
Unbedingt, das hat damit nichts zu tun, aber apropos Käfig, bitte, schaut es euch alle an, es ist das literarische, wie sagt man, es war kein Duett, kein Quartett, es war einfach nur Olli Kahn.
Also die HSV-Fans, möglicherweise haben sie es auch nicht so mit Obst, haben dann sehr, sehr viele Bananen vor Spielbeginn in den Strafraum geworfen. Dann gab es noch Rauchschwaden, das ganze Spiel musste also mit Verzögerung angepfiffen werden von Dr. Markus Merck, den Namen haben wir heute auch schon gehört. Naja, also das Tor fiel dann relativ spät für den HSV, 90. Minute. Barbares und Oliver Kahn spurtet aus dem Kasten, rennt nach vorne und fragt erstmal, wie viel ist noch auf der Uhr, also wie lange wird nachgespielt. Und daher rührt eben sein berühmtes Zitat weiter, immer weiter. Er hat die Mannschaft dann wirklich nach vorne geschrien und gepusht. Dann gab es den weltberühmten Rückpass von dem Tschechen Thomas Ujfolugi. Und wir haben eben gehört, dass Fritz von Ton und Taxis dieses Spiel auf Schalke ja quasi über diese Videowall so ein bisschen mitkommentiert hat. Und bei dem Namen Ujfolugi, Fritz von Ton und Taxis, da hätte man jetzt eigentlich denken können, dass er dann sagt, uiuiui.
Ja. Und der arme Matthias Schober, muss man ja auch immer wieder dazu sagen, dass Matthias Schober, wenn mich nicht alles täuscht, ja nur von Schalke an den HSV ausgeliehen war, eigentlich Schalker Jung war, heute übrigens ja auch Leiter der Knappenschmiede, also des Nachwuchsleistungszentrums ist. Also sie haben es ihm jetzt irgendwann verziehen, aber ganz, ganz lange war er natürlich ja der Pechvogel und der Inbegriff der Seuchenvogel, denn den muss er da nicht aufnehmen. Klar muss Ujfolugi den auch nicht so spielen, aber ich bitte euch, wenn er den voll auf die Tribüne knallt, dann ist Schalke Meister.
Richtig. Hat er aber nicht.
Hat er, ja,
genau. Insofern hat eben Dr. Markus Merck auf indirekten Freistoß entschieden. Und dann sieht man wirklich diesen blonden Wüterich, Oliver Kahn, wie er von seinem eigenen Tor in den HSV-Strafraum sprintet und eben diesen Freistoß, das wird so übermittelt, wohl auch schießen wollte. Wir sehen auf jeden Fall einen gefühlten Mannschaftsbus vom HSV vor diesem Tor von Schober stehen. Ja, und dann kam der große Moment von Patrick Andersson. So, und jetzt, wir haben uns alle darauf gefreut, wollen wir natürlich mit dem wahren Meistermacher von 2001 sprechen, mit Patrick Andersson. Patrick war Innenverteidiger bei den Bayern, hat dort 2 Jahre gespielt, ein Tor, das berühmteste Tor der vielleicht Bundesliga-Nachspielzeitgeschichte. Patrick wurde zweimal Schwedens Fußballer des Jahres, war mit der Nationalmannschaft bei der WM in den USA dabei, hat mit Mönchengladbach den Pokal gewonnen, Meisterschaft, die Champions League 2001. Hallo, Patrick Andersson.
Hallo, grüß euch.
Patrick, erst einmal vielen lieben Dank für deine Zeit. Man muss hier bei Nachholspiel sagen, wir versuchen immer Zeitzeugen als Gäste zu gewinnen. Und man kann schon sagen, jemand, der diesen Freistoß wirklich geschossen hat und damit die gesamte Meisterschaft auf den Kopf gestellt hat, besseren Zeitzeugen kann man, glaube ich, nicht kriegen. Insofern vielen lieben Dank für deine Zeit. Und die erste Frage, die wir uns gerade gestellt haben, Oliver Kahn war besonders angestachelt in diesem Spiel. Und wenn wir in die 94. Minute springen, dann sieht man, wie Oliver Kahn sofort da ist. Jetzt die Frage an dich, Patrick. Wollte Oliver Kahn wirklich diesen Freistoß schießen?
Das glaube ich nicht. Er wollte nur Unruhe reinbringen, glaube ich. Aber beim Gegentor hat er die entscheidende Ding gemacht, wo er den Ball schnell rausgeholt und ist mit dem Ball nach vorne gelaufen und hat direkt angezeigt, wo es hingeht.
Dieses Gegentor von Sergej Barbares ist in der 90. Minute gefallen. Euch hätte ja in Hamburg ein Punkt gereicht. Nimm uns mal mit in deinen Kopf. Also du als Verteidiger, ihr habt irgendwo in diesem Spiel nicht so wirklich offensiv Power gehabt. Dann fällt auf einmal dieses Gegentor. Was war da mit dir los?
Na, es war so, wir haben halt zu wenig draus gemacht. Wir haben zu viel so vorsichtig gespielt und dann hat es hinten gebrannt und war natürlich eine große Überraschung und kleinen Dämpfer, aber wie gesagt hat Orli die Szene fortgesetzt und gesagt, wo es lang geht und wird bis zum Schluss gespielt.
Nimmt man das denn wirklich als Abwehrspieler so wahr? Also wenn da wirklich so ein verrückter Oliver Kahn kommt und sagt, los Jungs, los, weiter, 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 ist man da so mit sich selber beschäftigt oder sieht man Oliver Kahn und denkt, oh, ich muss jetzt wirklich weitermachen, weil sonst kriege ich Ärger von dem. Also wie nimmt man das, also ist das so präsent?
Ja, bestimmt. Also klar, bekommst du ganz kurz eine kleine Durchhänger, aber dann weißt du, dass du musst zu Ende spielen und das Spiel zum Schluss spielen. Und wir wussten auch, wir haben auch die Spieler mit dem richtigen Charakter in der Mannschaft und alles kann passieren. Und das hat passiert.
Patrick, du hast als Fußballspieler natürlich jede Menge erlebt. Ich darf jetzt mal kurz aus meiner Perspektive sagen, dass ich als Bayern-Fan auch einige wilde Spiele erlebt habe, aber dieses eine Spiel beim HSV mit dieser Nachspielzeit war eigentlich das Verrückteste. War das für dich auch bis heute vielleicht das legendärste Spiel, an dem du teilgenommen hast?
Ja, na bestimmt. Also diesen Augenblick kann man mit gar keinen anderen vergleichen.
Jetzt wollen wir natürlich von dir wissen, was wurde vor diesem Freistoß ausgeklüngelt. Wir sehen Stefan Effenberg, den Tiger, mit dem du ja auch in Gladbach sehr viel zusammengespielt hast. Euch hat eine, ja, man kann schon fast sagen, eine Freundschaft verbunden. Ihr wusstet beide, also ich glaube vor allem Effenberg wusste, dass du in Gladbach auch sehr viele Freistöße als auch Elfmeter geschossen hast. Aber trotzdem war noch Owen Hargreaves da, Oliver Kahn hat für Unruhe gesorgt. Es war der gesamte Mannschaftsbus gefühlt des HSV stand vor der Torlinie. Was wurde genau gesagt und was ist dir durch den Kopf gegangen?
Na, erstmal schaut man an, wo man überhaupt eine Lücke sehen kann. Es war so viel Verkehr vor dem Ball und wir wussten auch genau, es bleibt nicht viel Zeit. Der Ball muss kurz angetickt werden. Nicht stoppen, sondern kurz anticken, dann schnell zum Ball. Und man hat nach und nach gesehen, dass der Schober und der Töfting fast am Ball waren. Die beiden haben die lange Ecke zugemacht und da blieb nichts übriges als die kurze Ecke und Gott sei Dank ist der Ball da reingegangen.
Wie lange habt ihr denn diskutiert, ihr zwei? Also du und Stefan Effenberg, weil Stefan Effenberg ist ja in der Öffentlichkeit, gilt er immer so als Egoist und als Alphatier. War das einfach zu sagen, du Stefan, ich mach das? Oder hat er vielleicht sogar von sich aus gesagt, Patrick, schießt du? Also wie lief denn das ab?
Ach, Stefan hat direkt so gesagt, dass du schießt diesmal. Und dann sucht man nur die in Ruhe zu kommen und die Szene abwarten, bis der Merck pfeift eigentlich.
Dann bist du ja, also so wie das, glaube ich, jeder Mensch machen würde, erstmal durchs ganze Stadion gerannt, weil dieses Tor natürlich ein unfassbares Erlebnis für alle Bayern-Fans gewesen ist, für die gesamte Mannschaft. Wie hast du diesen Moment wahrgenommen? Also der gesamte Trainerstab, Uli Hoeneß, Hasan Salihamidžić sieht man im Hemd, weil er, glaube ich, verletzt war. Sami Kufur, der die Faust ballt. Was hast du in diesem Moment empfunden?
Ja, also auf dem Platz hast du gar nichts wahrbekommen eigentlich. Es ist so viele Emotionen und alles platzt eigentlich. Aber nach dem Spiel und so, wenn man da die Szenen sieht auf dem Fernseher, dann ist es einfach nur geil eigentlich.
Jetzt hast du ja, Patrick, eine wirklich, eine fast schon perfekte Karriere, Gladbach, Bayern und dann noch Barcelona. Wenn man in Deutschland, glaube ich, bei vielen Fußballfans, jedenfalls so in unserem Alter, so 30, Mitte 30, wenn man da sagt, Patrick Andersson, dann sagen ganz viele, au, das war doch dieses geile Tor gegen den HSV, dieses Freistoßtor in der letzten Sekunde. Stört dich das ein bisschen, dass viele Leute immer nur dieses Tor im Kopf haben, oder macht es dich eher glücklich, weil viele Leute quasi gar nicht so ein Tor haben und man sich an die gar nicht dran erinnern würde?
Es ist halt so, ich weiß, was für Qualitäten und was für ein Spiel ich reingebracht in der Bundesliga, und das langt für mich, aber es ist toll, wenn man daran denkt, dass man die Liga entschieden haben eigentlich. So, nein, das stört mich überhaupt nicht.
Patrick, du lebst ja jetzt inzwischen wieder in Schweden. Hast du noch Kontakt mit der Mannschaft von damals? Gibt es da vielleicht zum Jubiläum ein Treffen oder vielleicht wegen Corona zumindest kein Treffen, sondern eine WhatsApp-Gruppe? Oder habt ihr noch Kontakt von damals?
Ja, wir haben jedes Jahr diese Legendenparade gemacht, aber wir müssen noch ein Jahr warten, glaube ich.
Patrick, wir müssen noch mal kurz quasi ein Kapitel weitergehen, wenn wir vom 19. Mai 2001 sprechen, denn vier Tage später gab es ja noch ein anderes großes Finale in Mailand, im Giuseppe Meazza Stadion. Auch das war sehr knapp gegen den FC Valencia, und du bist einer der Elfmeterschützen gewesen und hast deinen Elfmeter, man kann so sagen, Canizares in die Arme geschossen. Wenn du wenige Tage zuvor noch der große Held warst und auf einmal bahnt sich eben eine erneute Champions-League-Niederlage an und du könntest eventuell der Hauptschuldige sein, was ist in diesem Moment mit deinem Gefühlskarussell los gewesen?
Erstmal wirst du sehr enttäuscht sein, aber es ist auch so, dass wir einen Welttorwart im Tor haben, und der hat auch drei Elfer geholt, und man kann nur versuchen, die anderen zu unterstützen und hoffen, dass Olli ein paar Elfmeter hält. Das ist das Einzige, was bleibt eigentlich.
Welche Party war denn größer? War die Party nach der Meisterschaft größer oder nach dem Champions-League-Finale?
Ja, wir haben ganz in Ruhe nach dem Spiel gegen Hamburg gefeiert, am Seehaus, glaube ich. Aber dann haben wir zwei Tage gefeiert in Mailand und München, bis es zum Wiederabreise zum Länderspiel war.
Ja, wir sitzen ja hier in München, also wir können uns nur vorstellen, in welchen Läden dann wahrscheinlich gefeiert wurde. Also wenn du da noch Anekdoten mit uns teilen möchtest, Patrick, nur raus damit. Also wir können uns vorstellen, dass Oliver Kahn als auch Stefan Effenberg nicht nur auf dem Platz den Ton angegeben haben. Aber sag mal, du warst zwei Jahre beim deutschen Rekordmeister. Du sagst immer wieder, das liest man in Interviews, wir zwei haben uns ja auch in Stockholm getroffen, dass du eine sehr intensive Zeit in München hattest und sehr gerne zurückschaust, mit sehr vielen Menschen noch in Kontakt stehst. Danach ging es zum FC Barcelona. Auch da hast du nochmal eine tolle Zeit gehabt. Aber so rückblickend, hättest du in München deine Karriere gerne fortgesetzt?
Ja, aber sagen wir so, ich habe einen Dreijahresvertrag gehabt, und ich glaube auch nach 8 Jahren insgesamt in Deutschland war es für mich sehr interessant, was anderes auszuprobieren. Und ich glaube auch, jeder Spieler, wenn man eine Anfrage aus FC Barcelona bekommt, dann muss man untersuchen, ob es überhaupt möglich ist, dahin zu gehen. Und bei mir hat es geklappt.
Und du hast am 19. Mai 2001 dich in die Geschichtsbücher eingetragen. Du bist der Meistermacher. Du hast mit deinem Freistoß die 17. deutsche Meisterschaft für den FC Bayern in der wirklich allerletzten Sekunde eingetütet. Und das, weil du Oliver Kahn nicht an den Ball rangelassen hast und weil Stefan Effenberg gesagt hat, du schießt jetzt. Das vielleicht noch abschließend. Du hattest ja mit Effenberg eine tolle Zeit in Gladbach auch. Welchen Kontakt hast du zu ihm noch?
Ja, eigentlich nur über bei SMS und soziale Medien eigentlich, dass man schaut, wie es ihm geht und so. Und dann hoffentlich nach der Pandemie können wir uns wieder treffen.
Wenn du in München sein solltest, Patrick, dann ruf uns an, dann holen wir dich nochmal persönlich hier zu uns in den Podcast. Ganz lieben Dank für deine Zeit.
Ja, nicht zu danken, ja.
Patrick Andersson, der Meistermacher von 2001. Das Ganze ist jetzt 20 Jahre her. Man kann sich das Tor in der Dauerschleife angucken. Immer wieder Gänsehaut und immer wieder beeindruckend, dass du mit diesem Freistoß die Lücke gefunden hast in dieser HSV-Mauer. Patrick, vielen lieben Dank.
Ja, danke und schönen Abend noch. Tschüss.
Ja, wer so viel Ruhe ausstrahlt wie Patrick Andersson, dem ist auch zuzutrauen, dass er sich zwischen zwei Alpha-Tieren wie Effenberg und Oliver Kahn in der 94. Minute
ohne Witz
wirklich
genau das
vor diesen Ball stellt, ja, und sagt, hey, da steht Töfting, da steht Schober, da ist irgendwo eine Lücke.
Ich habe nämlich gerade überlegt, so, ey, du hast den Volkspark, da sind irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es damals auch schon die knapp 50.000 waren, aber es ist laut und es ist so wichtig. Und wie kann man da, ich wollte ihn eigentlich die ganze Zeit fragen, wie bist du da so cool geblieben? Aber ich glaube, hätte er mir geantwortet so, ja, warum denn nicht?
Was ist das? Hat er gesehen. Er ist immer so. Aber da hättest du in dem Moment auch keinen gebrauchen können, dem der Fuß zittert bei dem Freistoß.
Deswegen, also das war Aggregat, schon gut, dass da Aggregatzustand das Patrick Andersson, ey, ja. Wahnsinn, ja. Eiskalt. Übrigens, ne, Jan-Arge Fjørtoft wurde ja damals, als er diesen Übersteiger, dieses Tor gemacht hat für Eintracht Frankfurt, wo sie ja die Klasse dadurch gehalten haben, hat damals, ich glaube, Erich Laser war es für Rann gesagt, cool wie eine Hundeschnauze. Also es ist wirklich dieses Klischee über Skandinavier.
Ja, das hat Ottmar Hitzfeld dann auch in der Form nochmal so auf den Punkt gebracht, denn die Bayern sind dann nach diesem Triumph in Hamburg am Flughafen von Monika Lierhaus, also für Ran Sat.1, dann noch interviewt worden und du siehst dann eben, wie Andersson und Mehmet Scholl neben Hitzfeld und Hoeneß stehen und es gibt dann, was heute unvorstellbar ist, dass du noch irgendwie die Spieler findest ohne Kopfhörer, so, also dass man da noch ein paar Fragen stellen kann. Und dann geht sie eben auch auf diesen Freistoß ein und Hitzfeld sagt, ja, also der Schwede, der hat, ich glaube, er sagt so, er hat kaltes Blut in seinen Venen und ja. Der ist einfach Mr. Cool. Witzigerweise, während das Hitzfeld über Andersson sagt, steht eben Mehmet Scholl wie so ein Schluck Wasser daneben und friert sich einen ab, weil da wohl eine ziemlich steife Brise geweht hat und der alles andere als cool war, ja. Ja, Andersson, das haben wir jetzt heute schon mit ihm natürlich auch besprochen. Hatte ja nicht nur seine 2 Jahre bei den Bayern, sondern auch eine sehr erfolgreiche Zeit bei Borussia Mönchengladbach. Und wir haben einen Freund, einen Podcast-Freund, Ole Zeisler von Doppelsechs. Und Ole, hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ja, Ole hat eben einen Lieblingsspieler und das ist rein zufällig Patrick Andersson.
Ich fand Patrick Andersson ja schon super, als er noch in kleinen Clubs gespielt hat. Und das ist auch, obwohl es natürlich eine Metapher aus der Musik ist, wörtlich zu verstehen. Ich glaube, 1993 kam er zu den Fohlen nach Mönchengladbach, damals noch auf dem Bökelberg. Und Patrick Bjerrit Andersson kam von den Blackburn Rovers. Und ich erinnere mich immer noch an einen Sportschau-Beitrag, wo Patrick Andersson schon am Bökelberg war und Gladbach spielte und er noch bei Blackburn unter Vertrag war und er nachher in einem O-Ton sagte, mein Gott, sind die gut. Ich verbinde mit Patrick Andersson eine massive Bescheidenheit, eine große Sympathie und ich habe ihm alles verziehen, aber ich hätte es nicht gebraucht, dass er noch zu Bayern und zu Barca wechselt. Ich habe vor Augen große raumgreifende Schritte, einen etwas eigenartigen Laufstil, immer den Oberkörper nach vorne gebeugt, leichte X-Beine, aber große, lange Schritte, extreme Sprintschnelligkeit, Kopfballstärke, guter Schuss und die Nummer 4. Damals gab es noch nicht sowas, dass Innenverteidiger die Nummer 72 trugen. Ich verbinde mit ihm das wunderschöne Belinea-Trikot und die Lenkstreifen und Diebels Alt vorne drauf. Patrick Andersson ist mein Lieblingsspieler.
Also wenn das mal keine Liebeserklärung war, vielen Dank, Ole Zeissler. Ole übrigens auch schon zu Gast gewesen bei uns in der Hillsborough-Folge, weil er damals für den NDR einen sehr, sehr bedrückenden und beeindruckenden Film zum 30. Jahrestag dieser Stadionkatastrophe gemacht hat. Und Ole hat es richtig gesagt, die Bescheidenheit in Person. Und das haben wir ja auch gerade gemerkt, weil ich glaube, dass es einige Spieler geben würde, die entweder völlig durchgedreht wären, wenn sie so ein Tor gemacht hätten, was alles entscheidet, oder die so ein großes Ego hätten, dass sie sauer wären, wenn man sie eben nur auf dieses Tor reduziert. Und bei Patrick Andersson hat man gerade gemerkt, ja, einfach geile Attitüde, geile Einstellung zum Beruf, aber auch zu sich selber. Es hat mir sehr gut gefallen.
Ja, man muss bei ihm auch sagen, das ist auch so ein Insight von unserem Dreh in Stockholm. Er ist unfassbar stolz auf dieses Tor. Er ist total dankbar für diese Zeit. Also jeder, der ihn auch während der Dreharbeit angesprochen hat, Kamerateam, was macht ihr hier? Dem hat er ganz stolz berichtet, hey, das ist hier mein Verein, die wollen hier meine Geschichte erzählen und 20 Jahre her. Und dass er dann ja auch zu Barcelona gewechselt ist und man muss ja auch sagen, Barcelona damals natürlich auch schon eine riesige Hausnummer und dann beim FC Barcelona ja auch in dieser ganzen Truppe so bodenständig gewesen ist und das, was auch Marcel Reif eben gesagt hat, also irgendwo ein ganz kluger Kopf, musste nicht viel rumschreien, hatte irgendwie kommunikativ seine Mannschaft, seine Abwehr immer im Griff und hat ganz viel mit Übersicht gespielt und ja, am Ende ist eben diese Ruhe wirklich beeindruckend und gerade für die Position des Verteidigers wahrscheinlich auch mit die wichtigste Eigenschaft.
Ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, muss ich zugeben, dass er diesen Elfmeter da, was waren es, 4 Tage später, dass er den verhauen hat. Von daher,
ich glaube sogar, wenn der rangegangen wäre, wäre es vorbei gewesen.
Ah, okay. Aber von daher ist es ja irgendwie schön, dass Kahn das Ganze noch gerettet hat, weil, also niemand redet jetzt gerade darüber, oh, Andersson, wisst ihr noch, als der damals den Elfmeter verschossen hat, sondern es ist eben mit einer positiven Geschichte.
Und es ist schon, finde ich, immer wieder erstaunlich im Fußball, wie sich so, ja, das Puzzle zusammenstellt, wie die Sachen miteinander zusammenhängen. Marcel Reif hat da von einem Kunstwerk gesprochen oder es war Mario, der dieses Bild bedient hat und naja, wenn Oliver Kahn jetzt in Hamburg nicht sofort aus dem Kasten gerannt wäre, dann hätte sich Patrick Andersson vielleicht nicht zusätzlich motiviert gefühlt und wenn Oliver Kahn diesen Elfmeter nicht gehalten hätte oder diese Elfmeter in Mailand, dann wäre die ganze Geschichte am Ende auch nicht so pointenreich.
Also meinst du, sie haben sich gegenseitig einen Gefallen getan, so ein bisschen?
Ja.
Oder zumindest geholfen, sagen wir
es mal. Ja, also es gibt da wirklich, und das muss ich jetzt einmal rauspacken, weil ich gestern die Zeitlupen von Lukas Vogelsang gelesen habe. Und er schreibt eben auch über die Mutter aller Niederlagen und er schreibt über 2013, das Finale da Horm. 2012, aber bei Olli Kahn bin ich hängen geblieben, weil er hatte einen schönen Satz. Und zwar ging der so, Kahn spielte seit 99 nicht mehr gegen die Uhr, sondern mit ihr. Hm. Und das bringt unser heutiges Thema Hamburg komplett auf den Punkt.
Ja, also wenn wir jetzt schon so weit sind, dass wir sagen können, was wir mitgenommen haben, was wir gelernt haben, dann ist es für mich auf jeden Fall, dass Stefan Effenberg einfach dann so gesagt hat, yo, du schießt dann jetzt. Also ich hätte gedacht, dass es gerade bei so viel Platzhirschen und so viel Ego-Zockern, was jetzt gar nicht so übermäßig negativ gemeint ist, aber es sind halt Alpha-Tiere und irgendwie Kapitäne irgendwie, dass da so jemand sagt, ja hier, du bist jetzt dran. Das finde ich schon geil, weil jeder kann ja auch zum Champion werden und wenn du den eben nicht reinmachst, ja, dann hast du eben den nicht reingemacht. War ja aber auch schwer, ne, so ungefähr. Also,
aber es macht natürlich auch einen Unterschied, wenn du einen Andersson dann aus dem Training zu Gladbacher Zeiten noch kennst und weißt, hey, der hat irgendwie einen strammen Schuss oder
der ist cool,
der hat auch schon Elfmeter verwandelt, dann traust du ihm da etwas zu. Aber man muss auch sagen, dass Stefan Effenberg sein eigenes Ego da so klein macht und sagt, Mach du mal.
Das meine ich.
Das ist schon wirklich.
Und ich habe gelernt, dass Mario Marcel Reif damals angesprochen hat, ob er nicht Framing betreiben darf. Und Mario, was hast du so gelernt?
Damals gab es das Wort Framing aber noch nicht, Freunde. Das hätte ich sonst nicht gemeint. Da wäre ich gecancelt worden wahrscheinlich.
Ja, aber hallo.
Ich habe, eins muss ich glaube ich noch kurz erzählen. Das war bei der Begrüßung gerade bei Patrick Andersson, noch bevor wir quasi das Interview geführt haben, weil wir einfach erstmal gesagt haben, wer wir so sind. Und da habe ich gesagt, ja, war eben als Kind großer Bayern-Fan. Vielen Dank, dass du das Tor damals geschossen hast. Hat mich sehr gefreut und hat mir damals als Bayern-Fan viel bedeutet. Und hat er gesagt, ja, nicht zu danken. so ganz
so
pragmatisch.
Cool, so cool
als hätte er mir gerade ein Glas Wasser gegeben und ich hätte gesagt, danke für das Wasser. Wirklich. Okay, ja, danke für die Meisterschaft, Patrick. Ja, nicht zu danken. Gut.
Ja, ich nehme am Ende dieser Folge mit, dass es für mich wirklich auch etwas sehr Angenehmes ist, dass man beide Perspektiven, also die Schalke-Perspektive als auch die Bayern-Perspektive, voneinander gut trennen kann und dass beide Geschichten eben auch eine ganze Folge füllen.
Ja, und es hätte für beide Folgen keine besseren Gäste geben können. Also das, da hast du vollkommen recht. Also wer gerne nochmal auf den Schalker-Blick, auf dieses Ganze, also auf den Blick des Verlierers sozusagen, gerne nochmal schauen möchte. Folge 39 war es mit Rollo Fuhrmann und Dirk Große-Schlamann.
Mit der wunderschönen Aussage in seinem Interview mit uns, dass er dann irgendwann diese Video-Wall gesehen hat, während er zuvor den Meister ausgerufen hatte und dann die ganze Zeit nur sagte, was ist das denn jetzt? Was ist das denn? Ja,
ja. Also da sind wirklich tolle und kuriose Anekdoten dabei. Man hört auch immer wieder Fritz von Ton und Taxis, der das Spiel kommentiert im Parkstadion. Also insofern, man kann sie wirklich schön nebeneinander legen, man kann sie nacheinander anhören, egal in welcher Reihenfolge. Hans, vielen, vielen Dank, dass du uns nicht nur diese Folge vorbereitet hast, sondern eben auch Patrick Andersson und Marcel Reif klargemacht hast. Das ist sehr schön.
Ja, ich werde auch in die Shownotes nochmal diese beiden Filme reinpacken. Der Besuch bei Patrick in Stockholm war gar nicht jetzt mal nur für Bayern-Fans interessant, sondern auch insgesamt sieht man da einfach einen Spieler, also einen Profi, der sehr erfolgreich war, einen Champions-League-Sieger, der so ganz normal lebt und witzige Sportarten auch neben dem Fußball betreibt. Tennis und Langlauf, so will ich gar nicht verraten. Also, ich pack's rein, schaut's euch an, ist cool geworden.
Also ich kann dazu nur kurz sagen, Hans, weil du da bei Patrick warst und ich habe die Folge auch gesehen. Eins muss man sagen, es ist wirklich ein richtig guter Film geworden. Nur was du jetzt gerade gesagt hast, dass der da ganz normal wohnt. Also da habe ich schon schlechtere Wohnungen gesehen als die von Patrick Andersson. Aber ich habe auch noch nicht die ganz großen Häuser hier in Grünwald gesehen.
Du warst auch noch nicht bei Hans zu Hause.
Ja, der Westflügel.
Ja, da war ich schon. Ja. Da war ich schon. Das sieht
aber das kann ich
noch
schnell verraten. Ich habe ihn dann, also manchmal macht man ja so Späße, die andere nicht verstehen. Und ich habe ihn dann gefragt, Patrick, Hand aufs Herz, was ist jetzt hier von Ikea? Da kam erstmal keine Antwort.
Das ist jetzt komplett überraschend nach dem Interview heute.
Ja, Oh Gott. Aber das war jetzt heute A, Folge 89, aber vor allem B, Folge 4 des Mai des Unmöglichen, wie du es, glaube ich, mal genannt hattest, Hans. Wir hatten den Gutmann-Fluch, wir hatten, hilf mir.
Kaiserslautern.
Wir hatten Kaiserslautern vergangene Woche, wir hatten dazwischen die Invincibles hatten wir zum Beispiel.
Genau.
Und das ist jetzt Folge 4. Nächste Woche wird es eine weitere unmögliche Folge geben. Ich freue mich schon sehr drauf. Denn
wollen wir schon sagen, worum es geht oder wollen wir da die Spannung?
Ach komm, machen wir heute mal.
Ja, immer verraten. Mario, willst du es erzählen?
Kann ich.
Ja, dann mach das doch mal.
Ja, also wir haben echt lange überlegt, jetzt können wir unsere Hörerinnen und Hörer ja mal mitnehmen hier in unsere Überlegungen. Ja. Wir haben gesagt, Mensch, wir haben eigentlich nur ein-, zweimal im Jahr die Chance, über ein Champions-League-Finale zu sprechen. Da können wir echt, also da müssen wir das nutzen. Aber weil wir jetzt im Monat des Unmöglichen sind, haben wir gedacht, welches Champions-League-Finale war eigentlich unmöglich? Und jetzt zähle ich runter, 3, 2, 1, alle Hörer wissen es, es war 2004, es war Porto. gegen Monaco. Und das war eigentlich ein unfassbares Spiel, ein unfassbares Champions-League-Jahr. Und deswegen, weil wir auch nicht immer nur über die Bayern, immer nur über Dortmund sprechen wollen, sprechen wir über dieses unmögliche Champions-League-Finale, das erste von und mit José Mourinho.
Ja,
geil.
Da darauf bin ich, sehr, ja, ich auch sehr gespannt. Ich habe an diese ganze Saison keine Erinnerung. Ich weiß nur, dass ich damals große Augen gemacht habe, als ich bei Kicker gesehen habe, Monaco spielt gegen Porto. Ja.
In diesem Sinne, ihr wisst es also jetzt schon eine Woche früher, heißt eine Woche, okay, Freund tut euch hoffentlich sowieso schon, aber jetzt wisst ihr auch, warum, wieso und worauf. Bis nächste Woche, dann gibt's Folge 90.
Ui. Bis dann. Danke, tschüss. Patrick Andersson. Danke. Nicht zu danken. Ciao.
Ciao.